Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute sind nach längerer Zeit wieder einmal die Ambulantisierung und die Hybrid-DRG. Da hat sich noch Ende vergangenen Jahres einiges getan. Und zwar ist zum einen die Krankenhausreform verabschiedet worden mit einer Änderung auch des § 115f. Und dann hat die Selbstverwaltung es am Ende tatsächlich noch geschafft, eine Vereinbarung zu den Hybrid-DRG hinzubekommen und damit die Hybrid-DRG-Verordnung des BMG abzulösen. Und dazu begrüße ich einmal mehr den stellvertretenden Vorsitzenden des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands, des SPIFA, den Orthopäden Dr. Helmut Weinhardt. Hallo gen Bayern oder wo stecken Sie gerade, Herr Dr. Weinhardt?
Ich stecke heute Morgen in Berlin. Ein herzliches und schönes guten Morgen.
Ja, Herr Dr. Weinhardt, wir haben jetzt ein Jahr Hybrid-DRG. Viel zu wenige von diesen DRG sind damals installiert worden, hatte der SPIFA damals moniert. Aber immerhin, es gab zu Beginn ein bisschen hin und her über die Abrechnung, aber es ist doch angelaufen. Lässt sich denn nach einem Jahr schon eine kleine Zwischenbilanz ziehen? Zahlen, Daten, Fakten? Was haben Sie zu sagen, Herr Dr. Weinhardt?
Der Anfang war natürlich mit Sicherheit zunächst mal holprig, weil man sich ja auf ein neues Terrain begeben musste, wie das Ganze funktioniert. Die Regelungen und die Rechtskreise waren zwar alle eindeutig definiert, aber die Abrechnungswege mit den Krankenkassen, wie die Datenübermittlung und der Zahlenfluss und die Einstellung der Zahlungswege jeweils laufen sollte, war ja nicht zu Ende definiert in den vertraglichen Vereinbarungen. Zwischen entweder, das war ja im ersten Jahr so möglich, in einer Übergangslösung mit den kassenärztlichen Vereinigungen, welche das auch immer als Abrechnungsweg machen wollte, sei es über den Weg der KVDT-Abrechnung, also analog dem, wie die normale Kassenabrechnung ist, oder halt auftretend wie eine Managementgesellschaft oder eben direkt über eine Managementgesellschaft abrechnend. Und der Datensatz, bis das mal endlich stand, war natürlich ja am Anfang ein bisschen hin und her. Dann müssen wir natürlich bei der Auslösung der Hybrid-DRGs Bereiche unterscheiden. Bereiche, die von den Regelungen relativ gut leben konnten. Das heißt, in erster Linie Prozeduren, operative Eingriffe, die entweder keine sachkostenlastigen Anteile haben oder auch in dem Hybrid-DRG relativ einheitliche Leistungen sind. Das ist zum Beispiel mit Sicherheit bei der Leistenhernie so. Da kann man eigentlich mit diesen Regelungen relativ gut leben. Und, das muss man auch ganz klar dazu sagen, ganz egal, wie man nun zwischen Anästhesisten und Operateur das Hybrid-DRG aufteilt, da gab es ja auch ein bisschen hin und her und auch die Unsicherheit, soll man da Vorgaben machen, keine Vorgaben? Nein, da macht man keine Vorgaben, weil da gibt es so viele unterschiedliche Konstellationen, dass starre Vorgaben nicht sinnvoll sind. Da sind die Hybrid-DRGs natürlich mit Sicherheit sehr schnell und sehr gut angelaufen. Wenn wir einen anderen sehr problematischen Bereich beleuchten, sind die Hybrid-DRGs, die sehr uneinheitlich, sehr, sehr verschiedenartige Leistungen beinhalten. Also gerade wenn wir, das Hybrid-DRG heißt zwar Arthrodese der Zehengelenke, da ist aber nicht nur der Eingriff, ein Zehengelenk zu versteifen dabei, sondern da geht es von Kleineingriffen, ein bisschen Knochen abtragen bis eine Resektionsarthroplastik, also ein Stück des Gelenkes hinausschneiden, Weichteileingriffe, aber eben bis hin zu dreidimensionalen Umstellungsoperationen, wo ich winkelstabile Implantate, also Platten und Schrauben brauche. Das heißt, Sie sehen schon an dem, was ich gerade beschreibe, ganz, ganz verschiedenartige Eingriffe, die auch sowohl vom operativen Aufwand unterschiedlich sind, als auch von den Materialkosten. Und da ist natürlich der Beginn sehr verhalten und sehr vorsichtig losgegangen. Und ist es auch letztlich so geblieben, weil da gibt's halt Eingriffsgruppen, die man da drin gut abbilden kann und gut machen kann. Die sind natürlich logischerweise gut angelaufen. Und es gibt aber auch Eingriffe, die letztlich zwar eigentlich da drin landen sollten, aber definitiv als Hybrid-DRG nicht gemacht werden. Also eine, so wie ich es gerade beschrieben habe, die dreidimensionale Umstellung am ersten Mittelfußknochen für die Behandlung des Hallux Valgus, macht man entweder althergebracht nicht mehr so, wie es heute State of the Art ist, also mit einem winkelstabilen Implantat. Sag jetzt mal so etwas gehässig, ich kann das ja auch materialkostensparend mit Stickdrähten fixieren. Das ist natürlich die eine Möglichkeit, was aber natürlich das wesentlich häufigere ist, dass man versucht, die operative Prozedur so zu kodieren, dass nicht unbedingt ein Hybrid-DRG rauskommt. Und das ist natürlich eigentlich nicht das, was damit eigentlich gewollt sein sollte, sondern das sollte ja ein klares Identifizieren dieser operative Eingriff, der löst das Hybrid-DRG aus und das ist dann, ich sage es mal einfach so, wirtschaftlich sinnvoll vergütet, dass einerseits die Kosten bedient sind, auf der anderen Seite auch ein vernünftiges Honorar überbleibt.
Ja.
Und so gibt es da eben ein sehr uneinheitliches In-Gang-Kommen der Hybrid-DRGs.
Ja, dann macht
das gilt
man das
sowohl
so.
Für den stationären als auch für den ambulanten Bereich. Ja. Also ob es die Leistungserbringung am Krankenhaus oder in ambulanten Operationszentren ist.
Ah, okay. Also das heißt, man versucht dann ein stationäres Setting dann zu entwickeln über die Codierung, dass man die Operation eben nicht als Hybrid-DRG macht, sondern mit doch noch mit 2-3 Tagen vielleicht stationär, sodass es eben am Ende nicht unter die Hybrid-DRG fällt, indem man das entsprechend codiert. Ist das so?
Ja, schon beide Richtungen. Oder auch so codieren, dass ich es über das Kapitel 31 im EBM abrechnen kann.
Ah, ja, okay.
Gerade in KV-Bezirken, wo auch die Dachkosten keinerlei Problem darstellen, wobei die normalen Implantate, also Schrauben und Platten abzurechnen, ist in den meisten KV-Bezirken eigentlich kein Problem. Aber da gibt es beide Ausweichstrategien. Das heißt, von der stationären Seite wird natürlich mehr der Weg gewählt oder von denen, die beide Seiten bedienen können, in das Hauptabteilungs-DRG auszuweichen und für die Kollegen, die überwiegend im ambulanten Setting ohnehin arbeiten, eben durch die Kodierung, also als Arthroplastik des großzehen Grundgelenkes zum Beispiel zu kodieren, das ist dann eine OPS-Prozedur, mit der man automatisch nicht im Hybrid-DRG, sondern dann wieder in der Abrechnung über den EBM Kapitel 31 landet.
Ah ja, okay.
Und schon beide Ausweichstrategien, die dann kommen.
Hat irgendjemand gezählt, wie viele Hybrid-DRG-Operationen gemacht worden sind im letzten Jahr?
Das ist derzeit leider nicht machbar, weil wir könnten es ja nur über eine Statistik der abgerechneten Hybrid-DRGs, nachdem es aber so viele verschiedene Wege gibt, sei es über unsere Sanaki, sei es über einzelne KVen, die es ja auch abrechnen, sei es über die Managementgesellschaften, die sich auch auf dem freien Markt tummeln, da an Zahlen zu kommen, ist also zum jetzigen Stand nicht wirklich möglich. Und andersrum formuliert, dass wir vom GKV-Spitzenverband oder von den Kassenverbänden bereits Rückmeldung bekommen, welche Zahlen abgerechnet wurden. Also da kriegt man höchstens ein verfälschtes Bild, weil ich bräuchte ja aus allen Bereichen abgerechnete Hybrid-DRGs. Da liegen derzeit keine klaren Zahlen.
Okay. Und wo haben sich am ehesten die Hybrid-DRG-Teams gefunden? Also es geht ja immer um Anästhesist, einen Operateur und dann, wenn man so will, den Betreiber des OP-Saals, wobei das teilweise dann auch in Personalunion passiert. Ist das dann eher in der Klinik oder ist das eher in OP-Zentren? Wo werden mehr Hybrid-DRG gemacht? Haben Sie da so eine Idee? Auch da gibt es ja wahrscheinlich keine Zahlen.
Da gibt es keine Zahlen dazu. In den stationären Einrichtungen grassiert ja eher die Angst, dass die Controller der Krankenhäuser im Vorfeld schon, wenn ein Patient zur Operation gemeldet wird, reagiert und mit Fragebögen die Leistungserbringer in der stationären Ebene befragen, ja, warum, welchen Umstand gibt es, dass der stationär gemacht werden soll. Und da ist die Unsicherheit sicher größer, sodass es, denke ich, schon stimmt, die Aussage, wobei die muss ich mit bisschen Vorsicht machen, dass es in den ambulanten Settings, also ambulanten OP-Zentren, zumindest etwas besser angelaufen ist und sage ich mal, unkomplizierter ins Laufen gekommen ist, als von der stationären Seite aussieht.
Und wie läuft generell die Abrechnung? Also welche Wege werden da am ehesten eingeschlagen? Sie haben jetzt gerade gesagt, die KV Bayerns, glaube ich, die ist auch dabei.
Genau.
Sie haben ihr Sanaki, dann gibt es Managementgesellschaften. Wer hat da im Moment so den größten Anteil oder ist das auch noch völlig im Dunkeln im Moment?
Ja, ich will nicht sagen im Dunkeln, nur solange wir nicht wirklich Zahlen haben, ist die Antwort schwierig. Es gibt natürlich von denen, die bisher in dem Bereich gearbeitet haben, aber bisher nicht groß über Selektivverträge irgendwas gemacht haben, also die zum Beispiel bisher selektivvertragliche Abrechnungen über Mikado Medical Networks oder Helmsauer Gruppe, also Rebecca Healthcare gemacht haben, oder auch im Medi-Vertrag zum Beispiel unterwegs wären, gibt es ja so durchaus immer, dass man von Haus aus schon gewohnt ist, andere Abrechnungswege zu machen. Kollegen haben mit Sicherheit eher die Abrechnung über entsprechende Managementgesellschaften. Mhm. Kollegen, die sich damit eher bisher weniger auseinandergesetzt haben, haben mit sicher, ich sag's mal überwiegend auch aus Bequemlichkeitsgründen, den Weg der Abrechnung über die KV gewählt, nachdem die KV ja auch in der Übergangszeit ist analog mit analogen Abrechnungsziffern über die ganz normale Quartalsabrechnung auch angeboten haben, fürs Kalenderjahr 24 allerdings. Mhm. Praktisch mit der KVDT-Abrechnung einzurennen. Ich würde mal vorsichtig mutmaßen, dass vielleicht ein bisschen das Übergewicht derzeit noch auf der Abrechnung über die Kassenärztliche Vereinigung jeweils ist. Das wird sich aber aus meiner Sicht mit Sicherheit ändern, weil sich da nicht jede Region gleich gut aufgestellt hat oder aufstellt und letztlich auch der rasche Geldfluss, rasche Abwicklung, zum Beispiel so wie es in der Sanaki abläuft, eigentlich, ja, ich formuliere es mal auf Bayerisch, der geschmeidigere Weg ist.
Okay. Und die Aufteilung des Honorars, das sind ja Dinge, die finden sich nach und nach. Irgendwann im letzten Jahr kam ja mal die Meldung, dass die Chirurgen und die Anästhesisten sich geeinigt hätten, wie sie das Honorar aufteilen. Die DRG wird ja immer nur von einem abgerechnet, aber am Ende und das Geld, was dann fließt, das muss dann unter den Beteiligten aufgeteilt werden. Und das ist ja auch immer eine kleine mögliche Quelle zumindest eines Konflikts. Läuft das einigermaßen? Was wird da Ihnen in Richtung BIFA gespielt? Was hören Sie?
Ich muss jetzt so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, weil das natürlich ein sehr konfliktives Thema ist, was Sie jetzt ansprechen. Wobei gleich zu Beginn, das ist natürlich nicht nur die Aufteilung, das ist zwar die hauptsächliche Aufteilung zwischen Operateur und Anästhesist bzw. OP-Zentrumsbetreiber. Es gehört aber auch immer dann noch die Vergütung der Pathologie zum Beispiel mit dazu, wenn Pathologie entnommen wird. Beginnen wir mal mit den Problemfeldern, warum das so problematisch ist. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, wenn ich eine Hybrid-DRG habe, in der auch Sachkosten benötigt werden für den Patienten, ist es ja normalerweise für die beiden am Patienten arbeitenden Kollegen ja schon eine gewisse Selbstverständlichkeit zu sagen, naja, das sind die Implantate, die in den Patienten hineinkommen. Sollte man mal einfach vorweg, bevor man über irgendwie, was ist dann an Honorar zu verteilen, eigentlich abziehen. Also um es ganz platt einfach zu rechnen, Sie haben eine Hybrid-DRG mit 1.000 Euro und der Patient hat ein Implantat mit 300 Euro drin, dann sollte man nicht, bevor man die Sachkosten abzieht, die Hybrid-DRG, einfach um ein Beispiel zu sagen, 50-50 aufteilen, jeder kriegt 500. Ja, dann hat der Operateur, der die Implantate bezahlt hat, 300 Euro Sachkosten zu bezahlen. Dann bleiben für den 200 Euro über, für den Anästhesisten 500 Euro. Das ist natürlich eine sehr schräge Betrachtungsweise. Das ist der eine Streitpunkt, der, das weiß ich verbindlich, der nicht an allen Stellen vernünftig vom Tisch ist. Das heißt, da gibt es ganz, ganz, ganz erheblichen Erklärungsbedarf. Die Einigung, die Sie gerade angesprochen haben, ist keine Einigung. Da wäre ich mit dem Ausdruck Einigung sehr vorsichtig.
Ja, die sind ja auch kritisiert worden dafür.
Es haben sich zwei Verbände geeinigt. Chirurgen stehen ja allein schon mal damit da, wenn ich die Gesamtheit der chirurgischen Fächer nehme, dass es da den BDC gibt, dann gibt es den BNC, dann ist natürlich gerade für das Fach Orthopädie Unfallchirurgie natürlich auch der BVUU als Verband unterwegs. Und eine Regelung gab es, die war von Anfang an auch außerhalb des SPIFA, da ja BDC nicht Mitglied im SPIFA ist. Das war eine Regelung nur zwischen dem Berufsverband der Anästhesisten und dem BDC. Die Eigentumsverhältnisse und wer ist wirtschaftlich für das Setting der Struktur, in der die Leistung erbracht wird, denn derjenige, der die Kosten trägt, beeinflusst einfach prinzipiell, wie muss man auch über so eine Aufteilung nachdenken. Und da gibt es so viele verschiedene Varianten. Es gibt ja den Operateur, der kommt einfach in eine Operationseinrichtung, die von einem Anästhesisten betrieben wird. Und der Anästhesist kümmert sich um alles. Der kümmert sich darum, dass alle Instrumente da sind, dass der Steri läuft, also die Wiederaufbereitung funktioniert. Ja. Er stellt auch das gesamte Setting der Operationsausrüstung zur Verfügung. Da ist eine Aufteilung natürlich mit Sicherheit mit einem anderen Blickwinkel zu sehen, als es ist ein Operationszentrum, wo der Operateur zwar die Räumlichkeiten und die Anästhesie zur Verfügung stellt, aber der Operateur selbst Inhaber des Arthroskopieturms oder der entsprechenden Einrichtungen ist, die ich von der Geräteausstattung benötige und der auch mit eigenem Personal, zum Beispiel mit der eigenen instrumentierenden Schwester kommt. Da gibt es derartig viele verschiedene, ich will das jetzt nicht noch weiter ausschmücken, so viele verschiedene Verhältnisse, in denen man operiert, dass eine pauschale Aufteilung in meinen Augen definitiv ein völliger Unfug ist. Der führt nur zu noch mehr Streit. Die Aufteilung der Hybrid-DRGs macht einfach zwingend notwendig, dass man sich auf Augenhöhe an einen Tisch setzt und aber am besten, bevor man die Leistung erbringt, eine Regelung mit seinem eigenen Operationszentrum, mit den eigenen Leistungserbringern trifft. Und die muss man halt auf Augenhöhe aufteilen, ohne sich da gegenseitig zu übervorteilen. Und da weiß ich aus berufenem Munde, ist momentan ja sehr hohes Streitpotenzial und auch ja Natsch im System.
Ja, immer wenn es ums Geld geht, natürlich. Am besten lässt man sich dann auch ein bisschen, wenn man selber nicht ganz betriebswirtschaftlich fit ist, vielleicht doch auch ein bisschen beraten, oder? Damit man da nicht
einem... Das ist mit Sicherheit sinnvoll, ja.
Ja, das genau. Ist ganz gut dann.
Also ich kenne eine ganze Reihe von Kollegen, die genau das... Ja, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben halt mal so gesagt, wir teilen das so auf. Wo er gesagt hat, ihr habt euch denn das vorher überlegt, wie... Ja, dann legt man eben die Fakten auf den Tisch und sagt, er muss ja das und das und das berücksichtigen. Ach so, da haben Sie jetzt leider Gottes völlig recht, dass viele Leute einfach nicht zu Ende gedacht haben, was für Komponenten da drin sind, wie man es am vernünftigen aufteilen muss. Und da wird es auch mit Sicherheit noch Nachschärfungsbedarf geben.
Aha. Haben Sie denn selber schon mal eine Hybrid-DRG operiert? Sie sind ja nun Orthopäde, Unfallchirurg, aber ich glaube, die Spezialisierung ist ein bisschen so, dass das nicht unbedingt schon zu Hybrid-DRG... Ja,
das ist nicht mein zentraler Tätigkeitsbereich. Vorfußchirurgie ist nicht mein Hauptsteckenpferd. Ich habe zwei gemacht, die haben ganz normal funktioniert. Die Abrechnung über die Sanaki hat funktioniert. Also das ist etwas, wo ich sagen kann, ja, ich konnte das zufriedenstellend regeln und abbilden. War auch ein Eingriff, der mich jetzt nicht übervorteilt hat. Das waren zwei Eingriffe, wo ich halt keine sachkostenlastigen oder strittigen Anteile mit drin hatte. Nur das, was ich schwerpunktmäßig mache, ist derzeit in den Hybrid-DRGs nicht abgebildet.
Dann kommen wir jetzt vielleicht, es ist ja einiges aufgelaufen an Themen jetzt in Sachen Ambulantisierung, kommen wir jetzt vielleicht zu den Neuerungen, die da Ende des Jahres gekommen sind. Und da ist die erste Frage natürlich die, was hat denn die noch im Dezember in Kraft getretene Krankenhausreform mit der Änderung des einschlägigen Paragraphen 115f im SGB V an Änderungen gebracht, die für die Erbringer von Hybrid-DRG relevant sind? Was ist da tatsächlich passiert? Das ist ja so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit geblieben, nicht? Und ich glaube, auch relativ spät erst in das Gesetz reingekommen.
Also ins Gesetz reingekommen ist es extrem spät oder um zu sagen sehr kurzfristig, da waren wir alle überrascht, dass es nicht im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz geblieben ist, sondern ins KHVVG reingenommen wurde. Das hatte den Hintergrund, dass man den Teil aus der politischen Sichtweise ja in dieser Legislatur ja noch drin haben wollte. Das war ja schon dann nach Bruch der Koalition und hatte die Überlegung, also dann die Vereinbarung, die daraus dann geschlossen wurde. Und es war die Überlegung, dass einem da ja nichts anbrennt, Regelungen damit reinzugeben. Ich meine, die zentralen Themen, so unterm Radar würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es gelaufen ist, denn es ist schon öffentlich sehr stark kommentiert worden und auch thematisiert worden, dass da natürlich Dinge drinstehen, die, ja, ich hoffe, dass mit einer neuen Regierung auch zum Teil konkretisiert oder ja auch geändert werden sollten. Gehen wir zunächst mal zu den Zahlen. Die Menge der Leistungen, die man in dieses Hybrid-DRG-Volumen reinkriegen möchte, ist per Gesetz eben festgelegt. Es ist das Ziel, dass im Jahr 2026 in etwa 1 Million, im Jahr 2028 1,5 und im Jahr 2030 etwa 2 Millionen Eingriffe damit aus dem stationären in den ambulanten Bereich verlagert werden sollten. Hat aber die Aufgreifkriterien, welche DRGs nimmt man denn, um in diesen Ambulantisierungsprozess zu geben, als Aufgreifkriterium nach wie vor die Verweildauer von einem Tag noch festgelegt. Und das ist natürlich aus meiner Sicht ein komplettes Unding, denn wenn ich nur die jetzt schon nur Ein-Tages-DRGs abrechnen, Leistungen identifiziere, die dann in Hybrid-DRGs münden sollen, ist es aus meiner Sicht völlig unmöglich, wer dieses System einigermaßen versteht, die Zahl an Eingriffen zu identifizieren. Das zweite große Problem, was in dieses Gesetz hineingeschrieben wurde, macht das sogar so kritisch, dass ich sage, warum macht man dann überhaupt Hybrid-DRGs, wenn man am Schluss reinschreibt? Ja, das Ziel ist, dass man 2030 das Vergütungsniveau des EBM erreicht.
Okay.
Dann würde ich jetzt mal so ganz provokativ sagen, dann würde ich, wenn ich Politiker mit harter Kante wäre, dann sagen, ich mache ab 2028 EBM und bis dahin läuft es so weiter wie jetzt und ab 28 ist EBM. Warum beschäftigt man die drei Partner der Selbstverwaltung? Da gibt es mal ganz provokativ 4 weitere Jahre damit, Hybrid-DRGs zu entwickeln, die Bepreisung zu beraten, in Gremien sich die Köpfe heiß zu diskutieren, welche man reingibt. Wenn ich am Schluss in dieses Gesetz einschreibe, das Ziel ist 2030 der EBM. Das ist, ich würde mal vorsichtig sagen, politischer Unfug. Ein Gutes steht aus meiner Sicht schon auch drin, nämlich, dass auch die ambulante Leistungserbringerseite, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, beziehungsweise das INBAR, also das Bewertungsinstitut, bei der Kalkulation beteiligt werden muss. Das ist bisher so ein bisschen alibiartig passiert. Wenn man das hoffentlich auch dann für die weiteren Verhandlungen so umsetzt, dass das nicht die stationäre Kalkulationsebene, also das INEC, als Klaus Job macht, sondern wirklich mit Beteiligung des INBAR sollte man, hoffe ich, zum Beispiel schaffen, dass man eine Spreizung von DRGs kriegt. Also ein DRG, in der sehr unterschiedliche Eingriffe drin sind. Wenn ich das halt nur aus der stationären Seite her betrachte, ja, das ist halt einfach, ja, das ist dann ein DRG, das sind die so gewohnt. Im ambulanten Bereich sind wir nicht gewohnt, aus der Standardbewertungssystemkalkulation herkommend, da ist halt nun mal einfach eine Prozedur einer bestimmten Vergütung dann zugeordnet. Und da gibt es nicht einen Unbug, dass ein kleines bisschen Knochen irgendwo wegzwicken und eine dreidimensionale Umstellungsoperation gleichwertig beurteilt wird. Und da müsste man auf dem Weg dorthin mit Beteiligung des Bewertungsinstituts, wenn das auf Augenhöhe gemacht wird, zumindest mal hoffentlich das Ganze in die richtige Richtung weiterentwickeln können. Und natürlich, das ist schon auch das, hoffentlich bei manchen DRGs, die in der Bewertung doch etwas schräg sind, zu einer vernünftigeren Bewertung kommen.
Ja, kommen wir nochmal zu diesem EBM-Niveau zurück. Warum macht der Gesetzgeber nicht dann gleich der Selbstverwaltung zur Aufgabe, den AOP-Katalog einfach schneller zu vergrößern? Das wäre ja dann die einfachere Variante und dann hätte man gleich EBM. Und wo gibt's da überhaupt dann den Vorteil dieses ganz neuen Systems?
Ja, das ist jetzt eine sehr provokative Frage, so wie Sie die stellen. Denn genau das ist ja der Kritikpunkt. Ich meine, wenn ich sowieso sage, das soll auf EBM-Niveau, dann würde ich auch jetzt als Auftrag an, ja, sehe ich mich selbst schon auch in der Pflicht, weil ich immer in etlichen Gremien sitze, an die Selbstverwaltung, an die Kassenärztliche Bundesvereinigung und an die drei Partner der Selbstverwaltung, die ja auch den AOP-Katalog verhandeln, dann einfach sagen, ja, das muss sein. Wir sehen ja, wie zögerlich der weiterentwickelt wird, weil halt einfach die Vergütungsthematik im ambulanten und stationären Bereich so unterschiedlich ist, ist halt immer so, wenn es natürlich aus der stationären Seite Verlagerungspotenzial nach ambulant geben soll und völlig klar ist, dass mit ein und derselben Operation, wenn ich sie über das Hauptabteilungs-DRG abrechne, ein deutlich höherer Erlös ist, als wenn ich es über den AOP-Katalog abrechnen muss. Wenn ich Ihnen was wegnehmen möchte, dann sind Sie eher etwas restriktiv im Zugeständnis bei der Verhandlung der drei Partner, ob Sie denn Leistungen in den AOP-Katalog hineingibt. Dann sind wir wieder in der gleichen grundsätzlichen Situation. Ja, man müsste sich ja einigen, welche Leistungen man da hineingibt. Und das wird ja auch Jahr für Jahr weiterentwickelt und der entwickelt sich halt nur im Schneckentempo weiter. Aber Sie haben völlig recht. Wenn ich Politiker wäre und ich sage, ich will das Ziel durchsetzen, dass das 2030 EBM-Niveau ist, dann würde ich sagen, dann habt ihr die Aufgabe, im AOP-Katalog das hineinzutun, Punkt, Ende, und das als verbindliche Vorgabe reinschreiben. Dann würde sich die Politik einen schlankeren Fuß machen und eben nicht so einen Regelungsübergang machen. hat natürlich für uns im zweiten Feld dann die Aufgabe, wenn das von der Politik derzeit so ins Feld geführt wird, dürfen wir nicht aufhören, die Neukalkulation fürs ambulante Operieren, also die Standardbewertungssystem, die Stabskalkulation fürs Kapitel 31 weiter voranzutreiben, zu finalisieren, hoffentlich auch mit dem GKV-Spitzenverband, denn die Bewertung der ambulanten Operationen im Kapitel 31 sind ja auch reformbedürftig. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein zweiter Strang, der muss parallel laufen, wenn es denn so kommt. Wir kriegen jetzt eine neue Regierung, wer weiß, wie dann die Lage im Gesundheitsministerium aussieht, ob die Regelungen so bleiben, aber wir müssen auf jeden Fall zweigleisig fahren als Selbstverwaltung aus dem niedergelassenen Bereich und auch weiter das Standardbewertungssystem weiter reformieren.
Gut, Selbstverwaltung ist das nächste Stichwort im Grunde genommen. Noch vor dem Jahreswechsel fiel ja auch die Einigung von KBV, GKV-Spitzenverband und Krankenhausgesellschaft auf die, das war ja die Vereinbarung zu der speziellen sektorengleichen Vergütung in Klammern Hybrid-DRG gemäß § 115f SGB V. Klingt ja immer sehr gedrechselt. Genau. Da spürt man schon beinahe die Bürokratie, die da drin steckt. Also diese Vereinbarung löst ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Hybrid-DRG-Verordnung aus dem BMG vom vergangenen Jahr ab, oder?
Richtig.
Und was steht drin?
Halt durch die Gesetze, die Vorgaben, die wir gerade besprochen haben, die Abrechnungswege sind nochmal spezifiziert dazu und eben auch die perpetuierte Regelung für die Weiterentwicklung der Hybrid-DRGs, das, was Sie vorher kurz angesprochen hatten, sind dort eben in die Vereinbarung gegossen, die man ja letztlich gemäß der gesetzlichen Vorgabe dann halt zu einer Vereinbarung unterschriftsreif gebracht hatte. Da hätte man natürlich jetzt auch sagen können, ja, wenn man die Vereinbarungen nicht unterschreibt, dann hätte das Ministerium wieder selbst handeln müssen. Mhm. Die durchaus Kritikpunkte, die wir ja gerade aufgezeigt haben, die in dem Gesetzestext drin sind natürlich in der Vereinbarung verankert, wo jetzt das Abwägen für die drei Partner der Selbstverwaltung schon war. Ja, kommt man zur Unterschrift unter die Vereinbarung und sagt, ja, das sind halt nun mal die Vorgaben, die der Gesetzgeber ins Gesetz geschrieben hat. Und setzen wir die um oder sagen wir, unter den Bedingungen kommen wir nicht zu einer Vereinbarung, dann hätten wir wieder die Rückfallebene gehabt, dass das Ministerium selbst handelt. Und unter Abwägen des kleineren oder größeren Risikos, ich sage es mal einfach vorsichtig so rum, war natürlich dann die Überlegung, mit etwas Zähne zusammenbeißen und in der Hoffnung vor allem der für die Zukunft besseren Beteiligung des INBA bei der Bewertung und bei der Identifikation der Leistungen, hat man sich geeinigt, die Vereinbarung zu unterschreiben und eben nicht zu sagen, wir einigen uns da nicht ins Ministerium, weil nun alles nicht passt, soll das selbst machen. Das hatten wir eben ganz bewusst dann zwar kritisch diskutiert, aber gesagt, es ist sinnvoller, die Vereinbarung dann auch zu unterschreiben, dass eine klare Vereinbarung da ist, dass wir Handlung für das Jahr 2025 zumindest mal wissen, in diesem Jahr läuft die Regelung so.
Also wenn man sich das anguckt, aus 12 Hybrid-DRG sind jetzt 22 geworden. Das sind 575 OPS-Codes. Herr Dr. Weinhardt, das ist jetzt aber auch noch kein Riesenschritt, oder?
Nein, zumal die Weiterentwicklung in den Hybrid-DRGs oder auch in den zusätzlichen OPS-Prozeduren, die reingekommen sind, oftmals nur weitere Spezifizierungen sind in den bisher auch bereits zur Verfügung stehenden Hybrid-DRGs. Die Bereiche, die dazugekommen sind, sind zahlenmäßig mit Sicherheit nicht der Bringer. Der wird kein Riesenvolumen bringen.
Also die 1 Million Eingriffe ist noch relativ weit weg. Für 2026.
Die dürfte noch sehr weit weg sein. Wir können ja in etwa abschätzen, wie viele Eingriffe könnten das denn sein. Und wenn man die Zahlen so anschaut, dann sollten etwas realistisch keine 400.000 mit diesen Regelungen erreicht werden.
Welche Fachgruppen sind jetzt eigentlich dazugekommen über die neuen Hybrid-DRG?
Fachgruppe dazugekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt auswendig ist keine. Es sind Erweiterungen bei den Chirurgen, Erweiterungen bei den Gynäkologen, Bei uns die Erweiterung der Hybrid-DRG ist aus der Vorfußchirurgie. Da ist der Vorfuß ein bisschen auch Richtung Rückfuß gewandert, sodass zum Beispiel die Arthroskopie des oberen Sprunggelenkes entgegen unseren Eingaben, die wir ja als Erweiterung reingegeben hatten, hinkommen, wobei die Sehnenchirurgie am distalen Unterschenkel nicht dazugekommen ist. Aber Fachbereiche neu dazugekommen, wenn ich das gerade auf die Schnelle überlege, ist, glaube ich, keiner.
Okay. Eigentlich ist ja das Prinzip der Hybrid-DRG, stationsersetzend wirken zu sollen. Das heißt, Eingriffe, die bisher stets stationär erbracht wurden, in ein ambulantes Setting zu überführen. Ist das eigentlich tatsächlich konsequent so gehandhabt bisher? Oder gibt es auch Operationen, die bisher ambulant erbracht worden sind, manchmal zumindest, die jetzt in Hybrid-DRG hineingefallen sind?
Selbstverständlich. Das ist eben genau das, was Sie gerade, das ist eine wunderbare Frage, denn beim Leistenbruch haben wir ja genau die Situation, Leistenbrüche, wenn wir uns die Zahlen in Deutschland anschauen, sind ja mit über 90% immer noch stationär erbracht worden. Klar, da ist natürlich der Bereich, der aus der stationären DRG in die Hybrid-DRG gegangen ist, sehr, sehr groß. Im Bereich der Vorfußchirurgie ist es genau andersrum. Im Bereich der Vorfußchirurgie wird ja gerade in den Bereichen, wo es auch vernünftige Sachkostenregelungen gibt und auch die entsprechenden Operationseinrichtungen sowas gut machen können, bereits relativ viele Eingriffe schon ambulantisiert.
Ja.
So wie ich ja auch gesagt habe, dass die Leute dann die Ausweichstrategie, das haben wir am Anfang mal gehabt, das Thema, dann Wege suchen, es auch weiterhin über den ambulanten Abrechnungsweg abzurechnen, haben wir natürlich schon, da würde ich mal sagen, verteilt sich das eher so halbe-halbe.
Und warum?
Bereiche, wo es noch mehr aus dem ambulanten Bereich ist, glaube ich jetzt nicht unbedingt. Bei den laparoskopischen Eingriffen ist es auch mehr so, dass es schon zu der Verlagerung aus dem stationären Bereich in die Hybrid-DRG
ist. Und wozu ist da eigentlich, oder was ist die Begründung dafür, wenn man Eingriffe, die bereits meist ambulant erbracht werden, in die Hybrid-DRG überführt? Das ist ja eigentlich widersinnig vom Gedanken her, oder?
Sagen wir mal so, bei Eingriffen, wo so, ich würde es so formulieren, so 50-50 ist, dass man die teilweise so oder teilweise so erbringen könnte, ist einfach, dass man auch den politischen Willen und der ja eigentlich die logische Konsequenz ist. Auch wenn man die Ausführungen von Herrn Hecken anschaut, der sagt, wann kommen wir eigentlich endlich dazu, dass eine Leistung, die ich an einem Patienten erbringe, nun ganz egal, ob die jetzt in einer stationären oder in einer ambulanten Einrichtung erbracht wird, einfach gleich vergütet wird. Warum gibt es da eine Schere, die so weit auseinander geht? Und das politisch richtige Signal ist aus meiner Sicht schon, sowohl Leistungen zu identifizieren, die halb so halbe-halbe gemacht werden. Wenn es jetzt auf der anderen Seite zum Beispiel die Kniegelenksarthroskopie, die reine resezierende Meniskuschirurgie nehmen, da wird niemand auf die Idee kommen, die wird heutzutage schon überwiegend ambulant erbracht, wobei wir auch die noch in einem stationären Setting haben, wobei die aber dann meistens in Kombination mit anderen Eingriffen gesehen wird. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, ob das Identifikationskriterium das richtige ist. Werden mit Sicherheit eher nicht in die Hybrid-DRGs kommen. Genauso die Kataraktchirurgie. Die Kataraktchirurgie ist weitestgehend ambulantisiert. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die drei Partner der Selbstverwaltung jetzt zum Beispiel die Kataraktchirurgie in den Weiterentwicklungskatalog hineinlegen würden.
Weil das alles sowieso schon ambulant ist.
Weil das ohnehin schon ambulantisiert ist und Kataraktverträge bestehen und da eher eine Verschlimmbesserung der bestehenden Regelungen für die Leistungserbringer daraus folgen würde.
Vielleicht noch mal eine Frage, bevor wir langsam zum Schluss kommen. Sie haben das ja schon angesprochen. Es ist teilweise unter einer Hybrid-DRG verbergen sich, das ist ja normal, dass da sich verschiedene OPS-Codes verbergen. Aber dahinter stecken dann teilweise Operationen, die vollkommen unterschiedlich aufwendig sind.
Richtig.
Wenn das jetzt mit so viel Aufwand erarbeitet wird, wie kommt das dazu, dass das so merkwürdig ist, dass eine Operation, die vielleicht, keine Ahnung, ein paar hundert Euro kostet, gleichgesetzt wird mit einer anderen Operation, die vielleicht in 10 Minuten erledigt ist und auch gar keine Sachkosten dabei sind. Und am Ende steht aber das gleiche Geld auf der Rechnung. Ist da irgendwo eine Mischkalkulation von vornherein vorgesehen oder ist das einfach handwerklich nicht ganz gut gemacht? Wie sehen Sie das?
Eine Kombination aus den beiden. Die inhomogenen DRGs sind, ich bezeichne das jetzt mal vorsichtig, als Rudi-Reste-Rampe-DRG. Wir haben, wenn Sie jetzt zum Beispiel Operationen an der unteren Extremität nennen, sehr einheitliche DRGs, die Kniegelenkstotalendoprothese, die Sprunggelenksarthroskopie, die ist schon in einem uneinheitlichen, die Kreuzbandplastik am Kniegelenk. Da landen wir in DRGs, die eigentlich relativ vergleichbare Eingriffe haben. Mhm. Und die INEC-Kalkulation, also die Identifikation der Zuordnung der Eingriffe zum DRG, da ist dann immer so am Schluss, naja, da gibt es aber noch so eine ganze Reihe von Eingriffen, dann werden die unter einem Begriff subsumiert, weniger komplizierte oder weniger aufwendige Eingriffe am distalen Unterschenkel und Fuß und werden in eine große Gruppe geworfen, weil im Krankenhaus so die Mischkalkulation ist das. Da geht die schon auf, weil die oft auch Mehrfacheingriffe oder das und das, also verschiedene OPS-Prozeduren gleichzeitig erbracht werden.
Okay.
Die singuläre Leistung. Und wenn man aber aus diesen Kombinationen dann eben eine singuläre Leistung, eine einzige OPS-Prozedur identifiziert, die in so Misch-DRG, was am Schluss übergeblieben drin ist, kommt man eben zu dieser Uneinheitlichkeit. Da müsste natürlich die Konsequenz logischerweise sein, wenn man das heilen will, dass man sagt, wenn man im stationären Bereich weiterhin dieses Mischkalkulationsszenario behalten möchte, müsste man halt, wenn ich wirklich eine einzige OPS-Prozedur heranziehe, um zu einem Hybrid-DRG zu gelangen, eine Aufspreizung dessen erfolgen. Das heißt aber, der DRG-Browser müsste damit natürlich, oder der Grouper, der DRG-Grouper müsste differenziert gemacht werden, dass man eben nicht mit den OPS-Prozeduren, den verschiedenen, in ein und demselben DRG landet. Wäre es ja auch wieder die Überlegung der Einheitlichkeit halber, müsste man das dann sowohl als auch den ambulanten gleichgruppern. Das heißt, für den stationären Bereich würden sich natürlich dann auch mehr DRGs ergeben im Ergebnis des Groupers, als wir heute haben. Also jetzt nicht die kleine Resektionsarthroplastik an der Zehe und die Umstellung am ersten Zehen mündet ins gleiche DRG, sondern müsste dann sowohl in ein anderes Hauptabteilungs-DRG als auch in ein anderes Hybrid-DRG gehen. Dann hätte man diese Spreizung, dass man vom Ergebnis schafft, dass es im stationären Bereich so bleibt, aber nur die Hybrid-DRGs aufgespalten werden, solange es einen einheitlichen Grouper gibt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Also viel Arbeit für die Gremien,
beziehungsweise für die Gremien und
für die Institute.
Eben, dass die beiden Seiten halt ja sehr, sehr unterschiedlich von der Betrachtungsweise an die Kalkulation herangehen. Das INEC versteht von einer Standardbewertungskalkulation nicht, also vom Stabssystem nicht und umgekehrt. Und deswegen ist es müssen die beiden Seiten, das INBA und das INEC, an einen Tisch, wenn wir zu einer vernünftigen Weiterführung, Identifikation und Kalkulation dieser Hybrid-DRGs kommen wollen. Das ist Conditio sine qua non.
Immerhin, das steht ja im Gesetz drin. Dann ganz zum Schluss gefragt. Ich denke ja, dass diese Vereinheitlichung oder diese Neuberechnung oder diese Umgruppierung im Grouper, das ist ein Handlungsbedarf, den Sie sehen. Wo sehen Sie denn sonst noch den größten Handlungsbedarf bei Hybrid-DRG? Ist da auch der Gesetzgeber jetzt gefragt, sobald es die neue Regierung gibt? Oder ist es dann doch eher Sache der Selbstverwaltung, das weiterzuentwickeln?
Also zwei Punkte ist für meine Begriffe zwingend notwendig und da ist auch der Gesetzgeber mitgefragt. Natürlich sind die drei Partner der Selbstverwaltung auch notwendig, um das entsprechend dann umzusetzen. Das ist richtig. Das Identifikationskriterium, welche DRGs sollen herangezogen werden, um aus diesen Prozeduren zu identifizieren, die man in diesen Ambulantisierungskatalog gibt, gehört dieses leidige Thema, nur ein Tages-DRGs dürfen identifiziert werden. Das muss geändert werden, sonst ist das eine Totgeburt. Dann kommt man keinen Millimeter kommt man da weiter. Wenn ich nur diesen kleinen Bereich betrachte und sage, aus dem Bereich möchte ich aber gerne bis zum Jahr 2030 2 Millionen ambulantisierbare Prozeduren haben, das kann nicht funktionieren. Das kann nur funktionieren, wenn man nicht nur ein Tagesdiasis betrachtet. Das Gleiche ist die Kalkulation. Wenn ich für die Kalkulation nur die Eintagesverweildauer nehme, nehme ich ja von Haus aus das abgesenkte Eintages-DRG für die Kalkulation. Das kann und darf so nicht bleiben. Es ist der eine Handlungsbedarf. Mhm. Und das Zweite ist, wenn wir eine Gesamthonorierung, da sind wir wieder bei dem gleichen Thema, was wir bei der Aufteilung der Hybrid-DRGs jetzt vorhatten, wenn wir bei der Honorierung der Leistung, die am Patienten erbracht wird, gleichzeitig Sachkosten mit implementiert haben, so dass dadurch, dass das ein Einheitspreis ist, ärztliche Leistungen, die entsprechenden Strukturleistungen und die Implantate oder Sachkosten, die man braucht, ist einfach eine einheitliche Pauschale, ist ja die Grundproblematik durch die Verwendung von den Implantaten, kann ich ja auch beeinflussen, was bleibt für die ärztliche Arbeit über. Das kann man nur heilen, wenn es zu einer Erstattung, ich will nicht, dass die in irgendeinem Honorar drinstecken, sondern Sachkosten, Implantate, die man für den Patienten benötigt, gehören für den ambulanten Bereich schlicht und einfach die Sachen, die Implantate, die man für den Patienten benötigt, gehören raus aus der Hybrid-DRG, die gehören komplett separat betrachtet und da muss es eine Erstattung der Sachkosten. Sachkosten haben nichts im Honorar verloren, sondern die Sachkosten müssen halt erstattet werden. Welchen Weg man dafür findet, gibt es verschiedene Beispiele, wie man machen kann. Aber wenn es nicht zu einer adäquaten Erstattung der Sachkosten kommt, wird es erstens immer bei Fehlanreizen bleiben und auch zu einer Falschkalkulation der Sachkosten in einer Pauschale. Die gehören aus der Pauschale einfach raus und müssen separat betrachtet werden.
Das war der letzte flammende Appell für dieses Gespräch. Herr Dr. Weinhardt, vielen Dank, dass Sie uns einen wirklich guten Einblick in die aktuellen Entwicklungen in Sachen Hybrid-DRG gegeben haben, in die Probleme bei der Umsetzung, in die Möglichkeiten für vertragsärztlich arbeitende Operateure und den Blick auf die Schnittstelle zwischen ambulant und stationär. Ja, in Sachen ambulanter OP bleibt ja vieles im Fluss. Wir sind sicherlich mit dabei und daher sage ich jetzt sicher nicht zum letzten Mal Ihnen alles Gute für Sie.
Danke. Und dann nehmen wir das Wörtchen auf Wiedersehen ganz wörtlich, denn ich freue mich auf ein Wiedersehen, wenn wir dieses Problem auch gemeinsam weiter beleuchten. Und natürlich auch, Sie haben ja einen wichtigen Punkt gesagt, dass manche Dinge so ein bisschen, hat man das Gefühl, versucht wird auch, ja, unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung zu machen. Die Hybrid-DRG ist die Ambulantisierung, die ist so wichtig, dass die auch von uns begleitet werden muss. Und wir werden die auch mit Ihrer Hilfe gerne medial beziehungsweise informativ für unsere Kollegen mit begleiten.
Sehr schön, so machen wir es. Und den Zuhörern auch wieder vielen Dank für die Geduld und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.